Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, bei mir ist der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir haben halt zwei Gäste an einem Gerät live zugeschaltet aus dem Funkstudio. Guten Morgen, Tino. Guten Morgen, Kadir.
Hallo.
Guten Morgen. Hallo.
Stellt euch doch am besten mal in der Reihenfolge der, je nachdem, wer links oder wer rechts von euch sitzt, das sehe ich jetzt natürlich nicht.
Das ist, kommt drauf an, wo du jetzt stehen würdest, um das nochmal zu verkomplizieren.
Wo ja. Stellt sich jetzt derjenige vor, der links vom Mikro sitzt und näher an der Tür.
Das bist du.
Ja, gut. Das bin dann wohl ich. Ich bin näher an der Tür. Nee, mein Name ist Kadia, bin meines Zeichens Producer bei Tube One Networks. Das ist ein Social Media Vermarkter ansässig in Köln, ehemals in Hamburg. Und bin zuständig für den Content von der Pre-Production bis zur Post-Production, wie man so schön sagt, neudeutsch. Genau.
Und Tino, du bist ja schon ein paar Mal zu Gast, aber kannst du ja ruhig noch mal ein paar Worte zu deiner neuen Position sagen.
Ja, ist die immer noch neu? Beim letzten Mal war die schon neu. Also ich bin immer noch Senior Content Strategist bei Media Brands.
Gesundheit.
Ja, den habe ich auch noch gar nicht gehört. Ganz gut.
Siehste.
Ja. Und wir machen giga.de, spieletipps.de, gamona.de, kino.de und bestimmt noch ein paar andere Webseiten, die ich vergessen habe. Und ja.
Muss man in deiner Position ja auch nicht wissen. Nee. Als für die Strategie.
Ja. Deswegen, das alles andere, das ist so Taktik-Kleinkram.
Genau. Aber eigentlich bist du viel bekannter für schlechte Wortspiele auf Twitter.
Das stimmt.
Ja,
das bin ich. Da werde ich auch ein paar gleich noch einfließen lassen. Wartet mal ab. Ich habe ein paar ganz pfiffige Ideen wieder mit.
Extra
notiert.
Ja.
Wir reden heute nicht über ein Spiel, Daniel, sondern kleine Premiere. Ich wollte überleiten zu dir, deswegen habe ich mal den Namen eingeworfen.
Ich merke das schon, ja.
Naja, Achtung jetzt. Wir reden über einen Film zum Buch, sozusagen, über ein Spiel. Du hast nämlich das Buch, was dem Film zugrunde liegt, ja schon mal im Cast besprochen.
Okay. Jetzt musste ich gerade kurz überlegen, weil es war jetzt dreimal um die Ecke gedacht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Buch wirklich die Grundlage für den Film war.
Doch, steht in den Credits.
Echt? Achso, okay. Dann überrascht es mich, dass dann da sowas bei rumgekommen ist, weil das Buch war nämlich eigentlich ganz gut. Aber du meinst Jacked, die Unauthorized Story of GTA, wo, stimmt, hast vollkommen recht, da schließt sich quasi der Kreis, war mein erstes Thema, wo ich damals 1972 oder so müsste das gewesen sein, bei Breakfast at Manu Spiels zu Gast war.
Zu meinem 40. Geburtstag oder so.
Boah, die Witze sind schon wieder so gut, der Timo hat schon, glaube ich, aufgegeben.
Ja. Ich schmunze still in mich rein.
Ja. Wir reden nämlich heute über The Game Changers. Ist eine Dokumentation von der BBC, die auch über die Geschichte, ob das aber dann eigentlich so die Geschichte von GTA getroffen hat, wäre dann jetzt zu diskutieren. Aber es soll um die GTA-Story gehen. Und die lief jetzt jüngst bei der BBC. Und wir haben uns die alle angeschaut und weil das ja mit GTA und so, das passt ja alles noch zum Thema Games, wollten wir uns jetzt mal drüber diskutieren, weil sich sowohl die Macher von GTA, also Rockstar Games, sehr drüber aufgeregt haben, es wurde heiß diskutiert und Tino hat sich auch schrecklich drüber beschwert über diesen Film oder die Dokumentation. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, damit hier ein bisschen Pfeffer in den Cast kommt, laden wir uns mal.
Laden wir Kadir ein, genau. Genau. Also ganz kurz, es ist keine Dokumentation im eigentlichen Sinne, weil es ist ja schon ein, oder wie nennt man das denn, Tino? Das ist ein Biopic oder sowas? Also
ja,
es ist ja keine Doku mit echten Leuten, sondern es ist eine nicht verifizierte filmische Umsetzung eines Stoffes.
Ja, es ist halt wieder dieses Based on True Events, wie jeder Found-Footage-Horror auch. Also diese Authentizität, die das vortäuscht, ist ja gar nicht vorhanden, beziehungsweise nur in Spurenelementen, was ja auch mein größtes Problem mit dem Film ist. Man weiß als uninformierter Zuschauer gar nicht, was kann man jetzt glauben, was stimmt. Und man bekommt ja den Eindruck vermittelt, dass einfach alles stimmt.
Mhm. Vielleicht holen wir nochmal die Leute ab, Kadir. Vielleicht magst du mal kurz so die Prämisse des Filmes zusammenfassen. Wo geht der Film los und was sind die Hauptrollen?
Ja, die Hauptrollen sind die Entwickler von Rockstars, die Viruszeichen für Grand Theft Auto stehen. Und der Film beginnt damit, dass es darum geht, dass Grand Theft Auto Vice City ganz gut angelaufen ist und dass die jetzt in der Planung sind für den neuen Grand Theft Auto.
Für San Andreas, genau.
Mhm. Genau, für San Andreas, der dann irgendwie 2004 released wurde. Dort spielt ja auch der ganze Film. Und dann geht es darum, dass die halt den Film, die Jungs von Rockstar, ach, den Film sage ich, Entschuldigung, ich denke wieder als Produzent, das Spiel so authentisch wie möglich machen wollen und dort drin halt am liebsten zum Beispiel eine Sexszene involvieren wollen. Und parallel dazu wird nochmal die Geschichte von einem jungen Herrn erzählt, ein Afroamerikaner, der auf Basis von dem Spiel Grand Theft Auto Vice City einen Mord begeht oder mehrere Morde begeht, multiple Morde begeht in dem Polizeipräsidium. Und das wird dann alles nochmal in dem Look and Feel von San Andreas beziehungsweise von Grand Theft Auto nochmal eingefangen. Genau.
Genau, und die zweite Hauptstory ist ja eigentlich die mit Jack Thompson, also der legendäre Anwalt, der so einen Feldzug quasi gegen die Videospielindustrie damals gestartet hat. Und da setzt der Film eigentlich auch an. Ne? Das ist gar nicht so sehr die Geschichte, wie Rockstar erfolgreich wurde, sondern die sind zu dem Zeitpunkt des Films ja schon mega erfolgreich mit Vice City. Und eigentlich geht es so um die Fehde zwischen, beziehungsweise versucht es der Film, die Fehde zwischen Sam Hauser, also dem Rockstar-Chef, und Jack Thompson irgendwie darzustellen, was aber ein bisschen schwierig wird, weil die zwei sich ja nie treffen.
Ja, sie haben wenig gemeinsame Szenen. Also es wird immer wieder versucht, da so ein Gerichtsdrama draus zu machen, aber wenn die beiden Protagonisten oder der Protagonist und Antagonist nie aufeinandertreffen, heißt das auch gar keinen dramaturgischen Impact.
Na, ja, da kann man, glaube ich, also da wird mir auch wahrscheinlich Kadi widersprechen als Filmekenner, weil du brauchst...
Ja, zieh gleich die Leute auf deine Seite.
Ja, klar. Nein, also du brauchst doch nicht unbedingt Screentime gemeinsame, damit ein Antagonist und ein Protagonist funktionieren können. Also das heißt,
aber wenn du so einen schlechten Schauspieler wie Daniel Radcliffe dabei hast, brauchst du das schon.
Also es funktioniert definitiv, dass es ohne gemeinsames Screentime geht. Also zum Beispiel so ein Film wie Departed, wo sich... die Figur von DiCaprio und von Matt Damon niemals treffen, aber trotzdem für Spannung sorgen, sich gegenseitig ausboten, hat ja auch funktioniert. Aber ich muss dem Tino da recht geben. Die Schauspielarbeit. Ich
zieh gleich wieder die Leute auf deine Seite.
Ja, ich sitze ja hier mit ihm zusammen. Das kann ja böse enden. Ihr wisst das ja bestimmt selber.
Du weißt ja nicht, wo ich sitze, wie schnell ich bei euch bin.
Wahrscheinlich bei Manu auf dem Schoß.
Also es kann funktionieren. Es hat leider noch nicht funktioniert, weil Daniel Radcliffe irgendwie da so als Entrepreneur oder als irgendwie Engineer irgendwie nicht so wirklich rüberkommt und halt auch der Anwalt, es funkt halt irgendwie gar nicht von meiner Seite aus.
Ich fand aber, ihr müsst ganz kurz noch sagen, dass der Anwalt von Bill Paxton gespielt wird. Mhm. Ich war auch grundsätzlich überrascht dafür, dass, ich sag jetzt immer Dokumentation, ja Manu, ich weiß, in dem Filmhandbuch, was du mal gelesen hast, steht drin, dass es keine Dokumentation ist.
Filmverstehen von James Monaco.
Genau, aber ich war überrascht, dass sie tatsächlich durchaus renommierte Schauspieler hatten. Also es war jetzt nicht von dem Cast so ein bisschen wie so, ja, es ist halt so eine Fernsehproduktion, die sie irgendwie mal an so einem Nachmittag runtergedreht haben, sondern wie gesagt, Daniel Radcliffe, ob der jetzt für die Rolle der richtige Schauspieler war, sei mal dahingestellt, aber es ist ja zumindest ein renommierter Schauspieler, den man ja auch kennt.
Mhm. Und sag mal bekannt, ja.
Renommierter Kinderschauspieler.
Genau, Kinderstar, renommierter Kinderstar.
Ja, aber der will ja jetzt so weg aus diesem Kinderstar.
Der ist doch Theatermensch.
Ach so. Okay.
Ja.
Und Bill Paxton,
ganz kurz, also Daniel Radcliffe ist Harry Potter, das müssen wir, glaube ich, nicht dazu sagen, oder?
Nee, aber ich glaube, den kennt
ihr. Ja, jetzt hast du es ja gemacht.
Ja. Und Bill Paxton in der Rolle von Jack Thompson. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir Bill Paxton eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich finde, der macht es im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm der Film zur Entfaltung gibt, finde ich, macht er das ordentlich.
Mhm.
Das finde ich auch, also er spielt wesentlich besser und ich finde, er wird vom Film auch als wesentlich sympathischer dargestellt, als ja sein Charakter in der Realität war.
Ja, das stimmt.
Also es gibt ja gegen Ende die Szene mit seinem Sohn, der erst damit unzufrieden ist, dass sein Vater gegen die Videospielindustrie vorgeht und dann darf er seine Argumente vorbringen. Der Sohn sagt dann, ach ja, eigentlich hast du da ja recht. Also das ist ja eine zutiefst manipulative Szene. Und er wird auch als Mensch mit Familie, mit Frau, mit Kind eingeführt, während Sam Hauser immer ein bisschen wie so ein im positiven Sinne verrückter wirkt, der nur für seine Arbeit lebt. Also ich glaube, für ein unvoreingenommenes Publikum wird Jack Thompson der Gute sein und Sam Hauser ist einfach der Böse.
Ja. Das wollte ich nämlich vorhin auch sagen, so Antagonist und Protagonist gibt's eigentlich gar nicht, gell? Ja. Also der Film versucht zumindest, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber der Film ergreift keine Partei.
Doch,
so der direkt.
Film ist absolut tendenziös. Absolut tendenziös ist der Film. Weil
hätte ich jetzt aber schlimmer erwartet, wenn ihr jetzt meint, dass es eher gegen Rockstar geht, hätte ich es eigentlich schlimmer erwartet.
Okay, man hätte es noch schlimmer machen können. Ja. Man hätte es tatsächlich noch schlimmer machen können, aber das heißt ja nicht, dass das, was jetzt uns schon vorliegt, nicht schlimm wäre. Also, weil es ist tatsächlich so, wie Tino sagt, der Hauser wird halt so als, oh, das ist so der Verrückte und der ist auf Provokation aus. Der geht ja auch immer ins Studio, brüllt da die Leute an und sagt so, ey, wir brauchen Sex, weil das brauchen wir halt im Vibe für das Spiel und so. Und er begründet es auch gar nicht richtig so, sondern er sagt einfach, ja, ihr braucht das. Und es ist halt so, der wirkt an jeder Stelle so wie so ein Manischer, der halt einfach auch um der Provokation willen das macht und so. Okay, mag man sicherlich auch so darstellen. Sicherlich ist viel von GTA, ist halt auch einfach kalkulierte Provokation. Das steht halt auch in dem Jack-Buch, dass das durchaus eben auch Teil ihrer Strategie ist. Kann man so stehen lassen, denke ich, aber es macht dann halt gleich den Charakter der Hauser-Brüder etwas unsympathischer. Und Jack Thompson wird halt so als, das ist der Familienvater, der zu Hause irgendwie im American Vorort wohnt, mit dem dieses klassische Haus, wie man es kennt, mit der Garage und der Hauseinfahrt und sowas. Also das ist eigentlich mehr oder weniger so alles so die perfekte amerikanische Vorstadt-Idylle, in der er wohnt. Und auch dieses, dass er so seine Anwaltslizenz dann im späteren Verlauf des Films verliert, finde ich, das wird so, als ob das gar nicht wirklich rechtens wäre, so dachte Motto, so, ja, die wollen ihn halt loshaben.
Ich finde auch, er wird als tragischer Held gegen genau. Ende hingestellt, ja.
Es wird gar nicht so ganz klar gemacht, was er eigentlich gemacht hat, sondern es klingt halt so ein bisschen so, ja, okay, die andere Anwaltskanzlei, die ist halt stärker und deswegen wird ihm einfach so seine Lizenz weggenommen und, ach, oh Gott, der arme Kerl, der hat doch nur versucht, für das Gute zu kämpfen und deswegen hat er jetzt seine Anwaltslizenz verloren. Und
Kadi, hast du es auch so gesehen? Ich bin da überhaupt nicht eurer Meinung, ehrlich gesagt. Ich habe Sam Hauser als den Visionär dargestellt gesehen bekommen. Also ich habe das immer so wahrgenommen, als zeigen sie halt, er ist halt ein bisschen verbohrt, ja, aber er ist trotzdem der Visionär, der sein Team antreibt zu Höchstleistungen. Und natürlich geht er da auch ein bisschen zu weit stellenweise, aber er war, fand ich, nicht arg unsympathisch gezeichnet. Und Jack Thompson war für mich eher so, okay, das ist halt der glaubt wirklich an seine Mission. Und er wird ja dann auch so als dieser Gottessuchender, gib mir ein Zeichen und so. Der ist da so drin in seiner Welt, aber er wirkte auf mich trotzdem, das war völlig nachvollziehbar, warum der seine Anwaltslizenz verliert, weil der halt wirklich einfach zu weit geht immer in seinem Rachefeldzug. Und er wird ja auch so dargestellt von Bill Paxton, dass er sagt, lieber Gott, hör auf, mich die Leute hassen zu lassen. Weißt du? Also er wird ja jetzt nicht so als die Opferrolle dargestellt.
Ja, da waren so einige Sachen, die also von meiner Seite auch so halbgar vor allem auch inszeniert wurden. Kann auch daran liegen, dass es halt ein Fernsehfilm war und dadurch halt nochmal tight produziert werden musste und man da jetzt nicht mit der Feder oder mit der Hand oder mit dem Auge von einem Scorsese oder Spielberg drangehen kann. Aber zum Beispiel so Geschichten wie so subtile Dinge, die immer wieder aufgetaucht sind, wie so ein Don Simpson-Poster an der Wand oder ein Scarface-Poster an der Wand, spricht ja schon mal seine eigene Sprache. Da hätten ja tausend andere Poster hängen können in diesem Office oder in dieser Entwicklungsabteilung von denen. Aber dort hingen halt zum Beispiel ein Poster von Don Simpson, der hat an Kokain gestorben ist und er seines Zeichens einer der größten Koks-Produzenten war, die man so kennt. Ein Scarface, okay, jeder kennt die Geschichte von Scarface und der Rolle von Al Pacino da drinne. Und das sind halt mega interessante Ansätze, wo man sich immer wieder gefragt hat, okay, sind das die Vorbilder von diesen Jungs? Wollen die nur provozieren wie diese Filme oder wie diese einzelnen Personen? Oder was ist da genau der Hintergrund? Das sind so Sachen, die ich mich halt gefragt habe. Und wenn so ein Cole Hauser, sage ich gerade, wenn der Kollege Hauser halt zum Beispiel wieder hingeht und sagt, okay, wir brauchen Sexszenen, weil es genauso wie im echten Leben ist, okay, dann fragt man sich halt auch so die ganze Zeit, will er das wirklich? Will er eigentlich nur provozieren? Was ist genau seine Absicht? Und das sind halt tausende Fragen gewesen, die so irgendwie im Raum waren, die nicht beantwortet wurden. Und deswegen finde ich halt gar nicht, dass der Film halt komplett auf der Seite von dem Anwalt war oder auf der Seite von Hauser war, sondern alles wurde irgendwie angeschnitten, alles wurde irgendwie mal angeteasert. Aber wie so die meisten Filme wurde es halt nicht zu Ende gedacht oder nicht zu Ende gezeigt. Und am Ende war man halt super unzufrieden, weil man sich halt viel mehr Fragen gestellt, als man Antworten bekommen hat. Und das ist halt bei so einem Film halt immer schlecht, wenn er die falschen Fragen vor allem auch aufwirft. Mhm. Und deswegen ist das bei mir jetzt so mezzo angekommen, was ihr jetzt alle nochmal so zusammengefasst habt.
Also ich glaube, Manu, es liegt bei dir daran, dass du halt einfach Spielen und auch GTA im Generellen positiver gegenüber aufgeschlossen bist. Und deswegen vielleicht auch einfach mit einer positiven Grundstimmung Richtung GTA und Richtung Hausers Brüder gegangen bist. Ich vermute jetzt aber mal, dass jemand, der weniger mit Spielen anfangen kann, der sich einfach diese Game Changers Sache mal anschaut, dass der tendenziell eher auf der Seite des Anwalts ist. Das ist meine Vermutung. Ja.
Das denke ich auch, schon allein die erste Szene, wo der schwarze Jugendliche zu sehen ist, wie er in das Spiel reingezogen wird und wie seine Augen immer glasiger würden, je mehr Köpfe er wegballert. Wie willst du so eine suggestive, zutiefst tendenziöse Inszenierung später noch wegbekommen?
Das war auch der Moment, wo ich nach 10 Minuten gedacht habe, Alter, ernsthaft, das ist die Richtung, in die ihr hier gehen wollt mit eurem Film. Das war wirklich, also da hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Ich gebe zu, dass dann die Kameratechnik, dieser Schnitt, wo auf einmal der Film dann die GTA-Perspektive einnimmt und du merkst, hey, das ist ja wie die Spielperspektive. Erst so Schulterperspektive und dann steigt er in das Auto ein und bewegt sich auch so ganz komisch, wie diese GTA-Charaktere halt sich nun mal immer bewegen, so dieser etwas schlaksig übertriebene Gang. Dann steigt er aus und fährt los und du siehst auch, wie das Auto so komisch schwammig sich bewegt und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, geile Technik, aber eigentlich ist es genau das, was man ja eigentlich als Gamer nicht sehen will in so einer Dokumentation, in so einem Film, dass man da irgendwie sagt, hey, Moment, ihr stellt jetzt 1:1 die Verbindung her zwischen Gewalttat und Spiel. Und
auch da haben wir die ganze Zeit wieder gefragt, okay, was soll das? War, wie du schon gesagt hast, technisch super, es war cool, der Look hat halt gestimmt, man hatte direkt die Assoziation zum Spiel, aber es ist genau das gleiche Symptom wie bei Wolf of Wall Street zum Beispiel, wo die ganze Zeit man sich gefragt, okay, verherrlicht ihr gerade diese einzelnen Szenen oder diese einzelnen Situationen oder wollt ihr mir gerade sagen, wie schlimm das alles ist, weil es gerade zu cool inszeniert wurde? Und da wieder auch ein riesen Kritikpunkt an der Stelle, dass der Film halt technisch da an der Stelle cool war und die Essenz des Spiels aufgefasst hat, aber der Story null gedient hat.
Also ich habe das so interpretiert, dass der, also dieser Jugend, diese Straftat gab es ja wirklich. Und dieser Jugendliche hat ja auch gesagt, er hat sich gefühlt wie in einem Spiel. Und er hat es ja damit auch quasi begründet. Das ist ja noch kein Beweis, dass Spiele zu Gewalttaten aufrufen. Aber als filmisches Mittel fand ich das eigentlich dann perfekt gewählt, weil in dem Moment muss sich dieser Jugendliche ja angeblich auch so gefühlt haben wie in einem Spiel. Deswegen finde ich es auch legitim und nicht tendenziös, diese Szene dann auch so darzustellen wie das Spiel, weil das ja dann auch visualisiert, dass dieses Kind nicht mehr in der Realität in dem Moment war. Also die Szene fand ich super in Ordnung, dass die so gefilmt war wie das Spiel. Ich fand es nur eben auch ein bisschen manipulativ, dass es halt so wirkt, als würde er in dieses Spiel gezogen. Aber das war einfach ein filmisches Mittel, was in dem Moment quasi einseitig gewählt wurde, aber ich verstehe auch, warum sie es so gemacht haben, weil sie halt irgendwie darstellen wollten, dass der Typ Tag und Nacht dieses Ding gespielt hat. Also aber diesen zweiten Schritt in der Polizeistation, die fand ich super optisch dargestellt auch und auch nicht, nachvollziehbar.
Um jetzt nichts vorwegzunehmen, aber da wurde ja die Ellipse dann irgendwann mal zum Ende geschlossen, indem der die Figur von Daniel Radcliffe dann auch nochmal in dem Gamer-Look vor die Autos springt und vor irgendwie den Taxifahrer oder den einen Fahrer da nochmal rauszieht.
Ja, das fand ich doof, ehrlich gesagt.
Ein Auto rausfährt, da wird's ja nochmal gespürt. Da hat mich wieder gefragt, okay, warum macht ihr das schon wieder? Ihr wollt irgendwie einen Gaming-Film machen, aber die Botschaft dahinter wird komplett verfälscht und geht in die falsche Richtung, weil es soll ja irgendwie kritisieren oder doch nicht. Was wollt ihr jetzt? Und das ist halt die ganze Zeit das Problem, was ich die ganze Zeit hatte. Es wurde sich nicht klar darauf geeinigt, was jetzt gemacht werden soll. So ein Film wie Platoon zum Beispiel oder der Film Red Line wollte wirklich kritisieren und hat nichts glorifiziert. Und das hat auch funktioniert. War aber auch ein anderer Filmemacher, muss man sagen.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch bei Antikriegsfilmen immer die Diskussion, dass man halt sagt, ein Kriegsfilm hat ja auch immer gewisse Action-Schauwerte und auch unter Filmleuten gibt's ja die Diskussion, ob das dann quasi zu glorifizierend ist, ob das braucht man so viel Action oder ist es halt dann doch irgendwo so ein bisschen, boah, Krieg ist aber geil, weil da knallt's die ganze Zeit und so. Also diese Diskussionen sind jetzt nicht nur irgendwie im Games-Bereich so geführt und gebt ihr tatsächlich recht, dass es wahrscheinlich eher so ist, dass man halt nach einem Film wie Platoon jetzt weniger Bock auf Krieg hat und dass man durchaus diesen Antikriegsstempel da dann zurecht draufdrücken kann. Ja. Aber die Debatten gab's durchaus auch.
Das hängt ja auch immer davon ab, wie zynisch du als Zuschauer quasi irgendwas wahrnimmst. Also, dass man einem Kriegsfilm wie Platoon auch gewisse Schauwerte abgewinnen kann und dann denkt, boah, geil, da hängen Gedärme raus, obwohl es zutiefst widerlich ist und zutiefst ablehnenswert. Das ist ja eine individuelle Wahrnehmung des Zuschauers, wie sehr er das dann wirklich noch als Kriegsfilm wahrnimmt. Mhm. Ich verstehe noch nicht, wenn bei Game Changers im Abspann steht, dass kein einziger Beweis erbracht wurde, dass Videospiele Gewalt fördern. Warum ist die Szene am Anfang dann so inszeniert, als ob der Junge ins Spiel reingezogen wird und als direkte Reaktion darauf dann Menschen tötet? Ja. Also er widerspricht ja der Film sich selbst. Er entschuldigt sich am Anfang schon, dass es einfach nur eine auf wahren Fakten basiert. Und dass sie aber aus dramaturgischen Gründen Sachen manipuliert haben oder verändert haben. Mhm. Also sie lassen ja auch völlig unter den Tisch fallen, dass Jack Thompson gegen Rockstar Games schon wegen Manhunt vorgegangen ist. Die haben ja auch schon eine Vorgeschichte.
Mhm. Ja.
Also er war ja schon mal Pain in the Ass für sie und so wirkt es halt, als ob er da zum ersten Mal anfängt. Und ich glaube, viele Reaktionen der Hausers auf ihn sind auch darin begründet, dass er das zweite Mal macht. Und das lässt der Film halt komplett unter den Tisch fallen. Und wie durchgedreht, beziehungsweise wie manisch Jack Thompson ist, fällt ja auch weg. Also er hat ja auch den Flugsimulator von Microsoft als Trainingsprogramm für Terroristen bezeichnet.
Ja.
Also
und das sind dann halt immer wieder so plakative Botschaften, gegen die man sowieso versucht zu kämpfen als Game-Entwickler. Die werden da einfach nochmal supported und irgendwie nochmal unterstützt. Und man stellt sich halt immer so die ganze Zeit die Frage, okay, wenn ihr euch so einem heiklen Thema irgendwie annimmt und es irgendwie kommunizieren wollt mit den Leuten dort draußen, dann müsst ihr euch halt mehr Mühe geben in der Drehbuchphase zum Beispiel. Ja. Und da einfach nochmal hingehen und sagen, ich lese auch jetzt gerade zum Beispiel James Wood, der hat einen IQ von, keine Ahnung, wie viel hat das Drehbuch dazu geschrieben. Und da sehe ich halt nichts davon. Weil das Ding ist halt einfach, es ist ein so komplexes Thema, sind Killerspiele so gesehen irgendwie verantwortlich dafür, dass irgendwie Killer quasi mehr oder weniger rekrutiert oder ausgebildet werden, whatever. Und
ich fand diese Szene, in wo sie dann auf Recherche in L.A. sind, die fand ich aber eigentlich ganz witzig, muss ich sagen, weil da sind sie, also ganz kurz zum Hintergrund, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Vice City ist draußen und jetzt überlegen sie, okay, was wird das Setting für unser neues Spiel? Und dann sagen sie, hey, wir können doch mal so L.A. Gang Wars und so machen, dann nehmen wir auch einen schwarzen Hauptcharakter, das ist ja total progressiv und das hat ja noch nie jemand gemacht und so. Also das, diese Dialoge finden tatsächlich so im Spiel im Film statt. Und dann fahren sie halt da nach South Central LA und so, also Compton und so, diese ganze Gegend da unten, um die Recherche zu machen und schauen halt aus wie so drei Karnevalsclowns.
Das ist so furchtbar.
Haben halt wirklich so
Wiggers ist, glaube ich, der Ausdruck, der da benutzt wird.
Also wirklich halt mit diesen Baseball-Caps und sie haben halt so fette LA-T-Shirts an und so. Und dann laufen sie halt um so eine völlig heruntergekommene Straßenecke, also schaut halt aus wie so eine Szene aus The Wire oder sowas. Und da führt sie halt einer rum und dann sagt er, hier komm, film, musst du alles filmen und so. Und dann kriegen sie halt, steigt halt so ein Hustler oder keine Ahnung, wie die dann heißen, da so aus. Und dann kriegen sie halt Stress mit so einem Gangleader. Und es ist schon so eine Situation, wo du denkst, okay, jetzt könnte es gleich eskalieren. Und dann fragt er den, der die da rumführt, so, ja, was bringst du hier diese quasi White Brats hierher, so ungefähr? Und dann muss ich, ja, das sind die GTA-Macher und die wollen hier Recherche machen. So, was, das sind die GTA-Macher? Geil, cool, ich habe euer Spiel geliebt und so. Und oh, geil, kann ich da mitmachen im Spiel? Ich habe hier eine neue Platte gerade aufgenommen und so. Und sofort ist halt so eine gute Stimmung auf einmal da. Und das fand ich eigentlich eine ganz witzige Szene. Ich mag nicht bezeugen, dass sie so stattgefunden hat, aber ich meinte, in dem Jack-Buch gibt's auch immer wieder so Hinweise darauf, dass sie wirklich auch für Recherche ganz oft dahin gefahren sind.
Also, ich weiß noch, dass es ein Kritikpunkt damals war, dass echte Gangster im Sinne von, die auch straftätig waren in ihrem echten Leben und verurteilt wurden, dass die als Synchronsprecher und Motion Capture und sowas auch wirklich eingeladen wurden von Rockstar. Das weiß ich noch, dass es damals irgendwie ein großer Kritikpunkt war.
Ist aber total geil, weil bei Sopranos, wenn da irgendwie echte Leute von der Italo-Mafia mitspielen, da sagt man, geil, voll authentisch, was die sich für Mühe gegeben haben. Und deswegen ist es so quasi authentisch, weil man ja wirklich mit den echten Mafia-Leuten gesprochen hat oder die teilweise sogar in Nebenrollen eingesetzt hat. Und wenn es einen Film macht, dann ist es okay oder eine Serie, aber wenn es ein Spiel macht, dann ist es ja, geht ja gar nicht und so, ne?
Also das ist ja auch, was Sam Hauser im Film öfter mal sagt, als aus dem Mund von Daniel Radcliffe. Was ich schade fand, ich finde, es gab viele gute Sachen, so filmisch fand ich es echt gut umgesetzt stellenweise. Ich fand es schade, dass diese ganze Rockstar Geschichte so ein bisschen so viel offen blieb. Also ich meine, man hat eigentlich nur Sam Hauser so richtig mitgekriegt. Sein Bruder hat quasi gar keine große Rolle gespielt.
Hat man das überhaupt mitbekommen, dass die Brüder sind? Also als Zuschauer
wurde das... Nur einmal, weil er sagt, hey, little brother.
Ja.
Ja, also es wurde nur quasi so oberflächlich einmal einkassiert, hier, das ist der kleine Bruder, aber dann spielt er keine Rolle mehr. Und ich ich glaube, es wäre ein besserer Film geworden, wenn sie sich einfach auf den Aufstieg und die Quereleien, die dann ja auch in Rockstar passieren, wegen Überarbeitung, wegen Crunchtime und wegen Sam Hauser. Ich glaube, da hätte man viel mehr rausholen können. Allein die Dynamik, die bei Rockstar durch diesen Erfolg passiert ist, wäre spannender gewesen, als diese blöde Jack Thompson-Geschichte und Fehde da reinzubringen.
Ja, die gehört ja aber schon auch dazu, zur GTA-Story.
Ja, klar, aber.
Was ich noch sage.
Ja, Entschuldigung?
Nee, mach doch.
Ich finde halt auch, dass der Film sich nicht entscheiden kann, ob er so ein Social Network für Arme sein will, noch mit so ein bisschen Doku-Pick. Also er entscheidet sich halt gar nicht, was er wirklich erzählen will. Und wo er schon diese Ghetto-LA-Szene angesprochen hat, also da werden sie ja noch wie so ein bisschen liebenswerte Trottel dargestellt. Aber es gibt ja eine Szene, wo man seine E-Mail-Kommunikation sieht, wo er diese Sex-Szene anfordert und dann schreibt er ja einmal Masturbation und schreibt Masturbation falsch und dann siehst du so, wie er das noch korrigieren muss. Also woher kommen die Infos dazu, dass Sam Hauser Masturbation nicht richtig schreiben kann? Also das ist ja eine zutiefst manipulative Szene, wo halt einfach gezeigt wird, hey, der kann Masturbation nicht richtig schreiben.
Ich frage, was sollte das auch als Botschaft sein?
Ja? Ja, also das ist doch...
Ich glaube, die wollten einfach nur eine menschliche Szene irgendwie machen, dass sich jeder mal vertippt und dann hat er sich irgendwie vertippt und hat es wieder korrigiert. Aber zum Beispiel so eine Motivation zu sagen, hey, lass uns dann irgendwie mal einen Schwarzen als Hauptfigur in unserem Spiel, ich sag jetzt mal Carsten, ist dann halt auch so eine fragwürdige Motivation, wo man sich dann fragt, okay, ist das vielleicht, in Hollywood würde man es jetzt Typecasting nennen, in der Politik wahrscheinlich Rassismus, keine Ahnung, ist dann halt auch nochmal so ein Ding, wo man sich dann fragt, okay, es ist mega interessant zu wissen, wie diese Jungs auf die Idee kommen, dass man unbedingt einen Schwarzen als Hauptfigur haben muss, damit er als Gangmitglied oder als...
Ja, das kam ja durch das Setting quasi, oder? Also das wurde ja
schon nachvollzogen. Ja, klar, aber es ist halt immer noch so eine Nummer, wo man sich denkt, okay, das lässt halt sehr viele Rücksicht auf ihren Geisteszustand einfach zu, wie, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, wie beschränkt diese Jungs auch teilweise sind in ihrer Wahrnehmung. Und das sind halt so mega interessante Dinge, wie zum Beispiel so ein Film wie der, wie Tino gerade erwähnt hat, Social Network hat mega interessant gemacht, wo die Motivationen ja irgendwie erklärt wurden, okay, er wurde von seiner Freundin irgendwie verlassen oder irgendwie, keine Ahnung, und jetzt versucht er es ihr heimzuzahlen und so weiter und so fort. Vor jeder neuen technischen Errungenschaft stand immer so ein zwischenmenschliches Debakel davor. Und das hat der Film vielleicht nicht so gut angenommen. Aber liegt auch daran, dass das ein 90-Minuten-Film werden musste, weil das für ein TV gemacht wurde. Und da muss man halt irgendwie alles unterbringen. Und auch halt die Geschichte von dem Anwalt zum Beispiel.
Aber dann aber auch so nette Kleinigkeiten. Also wenn man Spieler ist und diesen Film guckt, hat man ja so ein paar kleine Easter Eggs sind ja drin. Also zum Beispiel haben wir uns auch damals alle gefragt, warum Rocksteady Table Tennis rausbringt.
Ja, das fand ich auch als der
Liebeskind. Oder die Hot Coffee Mods zum Beispiel.
Ja.
Und das sind ja so Sachen, die werden ja wirklich relativ groß dann auch für 90-Minuten-Verhältnisse. So viel, wie der Film eigentlich zu erzählen hat, sind solche Szenen dann irgendwie ganz nett. Ja, dass man wirklich auch so mitkriegt, ja, okay, wir brauchen was für die Engine. Der Sam Hauser ist großer Table-Tennis-Fan. Das sind so Kleinigkeiten, die sind dann aber auch gelungen, finde ich. Also die haben gut...
Ja, aber doch auch nur für Game-Fans. Also wenn das wieder ein unbeteiligter Zuschauer sieht und er sieht halt, okay, die haben so ein mega Spiel gemacht und als nächstes sagt er, lass uns Tischtennis machen, dann denke ich doch auch, das ist ein Wahnsinniger.
Ja.
Also die können ja gar nicht einschätzen, wie relevant oder wie gut das Spiel war. Die denken halt einfach, er hat sie nicht mehr alle.
Ja.
Und das wirkt auch schon wieder... Auch wieder tendenziös, finde ich.
Ich habe mich an manchen Stellen in dem Film, also besonders bei dieser Thompson-Handlung, an Gamergate erinnert gefühlt. Weil es ist ja dann so, dass der Thompson, der bekommt dann Morddrohungen per Post, per E-Mail, sonst was. Seine Familie leidet darunter. Also sein Sohn wird im Sportunterricht gemobbt und fertig gemacht von den anderen Schülern. Seine Fensterscheiben werden nachts eingeschlagen. Und also der wird wirklich handfest bedroht. Und ich fand das an manchen Stellen, das sorgt natürlich auch einerseits wieder dafür, dass man sich halt mit dem Thompson als Mensch so ein bisschen, dass man den so nachvollzieht. Genau, solidarisiert, weil man halt sich denkt, ach guck mal, diese verrückten Gamer wieder, so die fangen gleich wieder so an, vollkommen auszuticken, weil ihnen jemand ihr Spielzeug wegnehmen will. Ja. Und das waren so Aspekte, die da auch irgendwie reingespielt hatten. Und an der Stelle habe ich mich halt auch okay, ja, natürlich ist der Thompson halt auch eher ein unangenehmer Mensch und natürlich ist er auch weit übers Ziel hinausgeschossen mit dem, was er machen kann, aber das gibt trotzdem niemandem das Recht, seine Familie zu bedrohen. Also nicht mal ihn selber, sondern seine Frau und seinen Sohn.
Ja.
Das war halt so, das hat für mich dem Ganzen noch ein bisschen aktuellen
Ja, und da ist ja auch der Einzige, wo sie mal jemals wirklich aufeinanderstoßen, ist ja, als dann Sam Hauser durch diese Demonstrantenmenge durchgeht und dann aus Versehen natürlich noch ihn anrempelt. Und diese Demonstration wirkt halt wieder wie so ein Aufstand der Gerechten. Also die Gamer reagieren wieder wie so Barbaren, während die Gegner von den Spielen wieder so ganz geordnet sind, ihre Parolen friedlich vortragen. Also auch das ist wieder tendenziös. Also ich dachte halt, wir wären irgendwie weiter in der Wahrnehmung von Videospielen. Deswegen nervt mich der Film auch so, weil das eine Wahrnehmung ist wie 2005 und nicht wie 2015.
Apropos 2005, ich fand das Ganze ein bisschen zu durchgestylt, wo die da arbeiten. Also das Studio in New York, was da gezeigt wird, ist halt so ein Loft mit Glas und Stahl und irgendwie total modern. Und dann muss man denken, Moment, San Andreas, das war Oktober 2004 kam das raus. Also das heißt, es wurde 2003, 2002 rum entwickelt. Das ist PS2-Ära, da waren Röhrenmonitore und Röhrenfernseher noch der letzte Schrei so ungefähr. Und dann sitzen die da in ihrem total durchgestylten Loft, wo ich mir denke so, Moment, da muss doch einer mal irgendwie Fact-Checking gemacht haben, gesagt haben, ey Leute, das kann nicht sein, das kann nicht so geil modern ausgesehen haben, wo die da...
Ja, das Studio vielleicht schon, aber halt die Einrichtung, also die...
Ja, das fand ich auch nervig, auch so diese eine Szene wie, hey, wir brauchen eine neue Game Engine, ein Schnitt und dann, hey, hier ist die neue Game Engine und dann fragt er irgendwie, hat Sam die schon gesehen? Dann sagt er nein, also das ist auch totaler Quatsch, dass Sam Hauser noch nie die neue Game Engine gesehen hat.
Die Visualisierung der Game Engine sah mir auch ein bisschen zu fortschrittlich.
Ja, wo das Auto rumschlittert mit diesen Regenbogenfarben, never ever.
Aber was ich richtig cool fand an dem Film war zum Beispiel so eine kleine Szene, wo der... jetzt habe ich den Namen vergessen, auf jeden Fall der Attentäter bei diesen Polizeimorden am Anfang im Präsidium, dann im Knast ist und dann quasi von dem Jack Thompson besucht wird und dann mit seinem komplett leeren Blick ihn einfach nur anguckt. Das war eine Szene, die mich halt komplett erreicht hat. Mhm. Das war ein leerer Blick, das war ein leerer Mensch, der nichts hat, der gar nicht, beziehungsweise nichts hat, aber der einfach absolut nicht weiß, was er da gerade gemacht hat und einfach nur impulsiv agiert hat und nicht mal reagiert hat. Und jetzt sitzt er da und weiß halt gar nicht mit der Realität irgendwas anzufangen. Und das war eine super Szene. Meint halt direkt zu Tino, drück mal auf Stopp, guck dir mal die Augen an. Das erzählt mir super viel. Und von diesem
Szene. War der beste Schauspieler, ja.
Und von diesen Szenen hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Vor allem beim Herrn Sam Hauser. Wo man einfach ihm nochmal in die Augen gucken kann und sehen kann, okay, da spielt sich gerade was ab und da ist irgendeine Motivation hinter, die wir noch nicht verstehen, die nur er versteht. Okay. Filmisch gesehen.
Ja.
Wie geht's euch denn mit dem Inhalt? Weil, Tino, du bist ja auch sehr auf den Inhalt losgegangen. Jetzt kann man dir aber natürlich die Gegenfrage stellen und sagen, du warst ja auch nicht dabei. Also, nur weil jetzt Rockstar selber behauptet, es wäre Blödsinn, heißt es ja nicht, dass das so sein muss. Sondern vielleicht war es ja wirklich so und die fühlen sich zu Recht halt blöd dargestellt, aber vielleicht sind sie ja blöd.
Ja, aber warum wurde dann nicht die Biografie von von Jack Thompson verfilmt, sondern die von Sam Hauser? Also, das gibt ja schon auch einen Grund, warum sie sich für einen Protagonisten entschieden haben. Also, egal wie sie den inszeniert haben, Sam Hauser ist ja quasi ihre Hauptfigur, aber sie stellen es halt nicht mal ambivalent dar, sondern sind klar auf der Seite von dem Anwalt. Und es werden ja einfach Details weggelassen. Die Manhunt-Sache fehlt komplett, dann hat's gar keinen Realismusbezug, wie dieses mit dieser Game Engine, das fehlt alles komplett. Das sind halt alles Kleinigkeiten, aber es summiert sich halt hoch, finde ich. Ja. Und inhaltlich finde ich halt auch diese Szene, wie gesagt, wo der Attentäter gezeigt wird, wie er in das Videospiel reingezogen wird. Ich finde auch, dass Fehler gemacht wurden bei Sam Hauser, als er dann sagt, ja, wir brauchen diese Nacktszene und wir können uns das nicht verbieten lassen. Es geht ja um die Freiheit der Kunst. Da ist halt auch wieder lame, jetzt ausgerechnet nackt Szene wieder als Freiheit der Kunst und Filme dürfen oder Spiele dürfen alles. Und dieses, da machen wir halt ein Spiel mit MA-Rating, das ist halt auch Quatsch. Aber er wird halt nie als Mensch mit Gefühlen dargestellt. Er ist halt einfach ein Getriebener, ein Manischer, der halt von der Vision getrieben wird, während Jack Thompson immer wieder als Mensch gezeigt wird. Und auch seine Frau unterstützt ihn immer wieder, während Sam Hauser immer mehr auch sein Feedback oder seine Unterstützung aus dem Team verliert. Also ich finde, dass es tendenziös inszeniert ist und es mag sein, dass es wirklich so war, aber dafür gibt es keinen Beweis, also darf man es auch nicht so machen.
Es gab ja Szenen, wo Sam Hauser seinen Kollegen da gepiesackt hat mit den Stiften, die er nach ihm nachgeworfen hat, wo man halt immer wieder gesehen hat, okay, das ist der Mensch Sam Hauser, aber das reicht mir halt als Zuschauer irgendwie nicht. Ich möchte mit dem Menschen Sam Hauser irgendwie sympathisieren können, so wenn wir jetzt das Beispiel wieder nehmen würden, Mark Zuckerberg in The Social Network, da habe ich ihn halt verstanden, auch wenn ich es nicht gut geheißen habe, dass er das gemacht hat, was er gemacht hat, aber ich konnte ihn verstehen. Und wir haben halt einfach Sam Hauser zum Beispiel, ich habe ihn halt null verstanden, ich habe halt nicht verstanden, woher diese Motivation kam, dieses Spiel in dieser Form mit diesem Gegenwind unbedingt zu releasen. Mhm. Das ist bei mir halt null angekommen.
Ja, er sagt es halt einfach immer nur, gell? Aber man spürt
es nicht. Ja, er sagt es halt. Wir dürfen uns halt nicht verbieten lassen und dass die Leute irgendwie Leute umbringen, liegt an ihrer Erziehung. Ja, das weiß ich. Weiß ich. Ja. Ich weiß auch, dass eine Game Engine mega lange braucht, um sie zu entwickeln, aber ich will es halt irgendwie, das ist ja ein audiovisuelles Medium, nicht nur ein auditives Medium. Und ich möchte es halt visuell auch nochmal erzählt bekommen haben.
Und der Film widerspricht halt, also Jack Thompson darf ganz oft Statements machen, die halt in sich bescheuert sind, aber in ihrer suggestiven Wirkung so stark. Er sagt ja auch einmal, dass sich die Kultur einer Nation dadurch definiert, was sie für Geschichten erzählt, und das Rockstar Game halt nur die brutalsten und widerlichsten Geschichten erzählt. Und dann denkst du so drüber nach, ah, eine Nation definiert sich durch die Geschichten, die sie erzählt, denkst du, wow, das ist ja ein starker Satz. Egal, ob der stimmt oder nicht, er wird halt unwidersprochen einfach hingenommen. Also das wird immer auf so ein dramaturgisches Cliff zugesteuert, noch ein bisschen mit suggestiver Musik unterlegt. Und Jack Thompson hat eindeutig die stärkeren Argumente, obwohl er in sich genommen völligen Schwachsinn will.
Ist auch ein sehr amerikanischer Film, wenn man diesen ganzen Gottes...
Ja, ja, also eigentlich schon. Also
Gottesanleihen immer sieht oder auf die Knie geht beim Golfen und Gott dann nochmal fragt, hör mal zu, wie sieht's aus, warum ich, muss ich das wirklich tun?
Ja, aber genau das könnte man doch auch als tendenziös unterstellen, oder?
Ja, also er wird halt, glaube ich, meinen Charakteren nicht gerecht, das ist ja das Problem.
Genau, genau, es ist halt auch diese Mega-Montage, wo auf einmal dann gezeigt wird, wie das Spiel entwickelt wird in so einem Hip-Hop-Schnitt. Das sind halt alles Elemente, die sehr cheesy sind. Ich verstehe auch, warum man sie macht, weil es als Schema F ist, es ist ein Fernsehfilm, der muss halt schnell produziert werden. Produktionsaufwände müssen irgendwie reduziert werden, aber es dient halt nicht der Geschichte, es dient halt nicht dem Ganzen. Wenn man zum Beispiel jetzt wieder, ich muss halt immer wieder erwähnen, glaube ich, aber Social Network zum Beispiel, die Montage, wo die Zwillinge bei irgendeinem Regatta-Turnier irgendwie nur Dritter oder Zweiter werden, wo dann nochmal visuell gezeigt wird mit einer Tilt-Shift-Optik, wo die ganzen Figuren auch nochmal klein wirken, wie klein diese sogenannten Super-Olympioniken sind, dann ist das eine visuell super eindrucksvolle Sprache, die jetzt diesem Film komplett fehlt. Ja. Und deswegen, aber das Thema ist eigentlich fast das Gleiche. Mhm. Und deswegen.
Also die Schwierigkeiten hatten beide Filme, sowas wie Programmierung, sowas stinklangweiliges, spannend rüberzubringen, und das schafft Game Changers nicht wirklich. Ja. Und deswegen zeigen sie dann Jack Thompson beim Golfen im Garten.
Beim Beten. Es
gibt bei dem Film bei mich auch ein bisschen das Problem, dass das zu kalt ist, also vom Startpunkt her, also weil wir kennen halt die Geschichte von GTA so ein bisschen. Wenn wir hören, oh, das ist nach Vice City und vor San Andreas, dann können wir das sofort im Kopf zuordnen, wann das ungefähr ist, aber jemand, der sich halt da vielleicht nicht so auskennt, der weiß halt eigentlich gar nicht, um was es da geht, und das versuchen sie am Anfang so ein bisschen mit so einer Montage, wo sie so TV-Berichte und Nachrichtensendungen aneinander schneiden in so Schnipseln. Das reicht aber meiner Meinung nach, glaube ich, nicht, um jemanden abzuholen, der überhaupt nicht weiß, was GTA ist.
Vor allem kommt halt nicht rüber, was vor allem die Faszination an GTA ist. Also welchen Stellenwert Rockstar mit diesen Spielen erreicht hat und wie weit sie die Spieleindustrie damit nach vorne gebracht haben, das kriegt der Film halt nicht rüber. Weil wenn du dieses Vorwissen hast, dann kannst du Sam Hauser und seine Aussagen ja auch ein bisschen besser deuten, da, wenn er immer sagt, wir müssen den nächsten Level irgendwie erreichen. Und dann verstehst du auch, was er meint, wenn er über San Andreas redet, was das für eine Bedeutung hat, wenn der Charakter quasi innerhalb des Spiels dicker und fetter werden kann. Aber wenn du als unbedarfter Zuschauer das siehst, dann denkst du ja auch nur, ja und?
Was haltet ihr denn von der Szene, wo nochmal rübergeschnitten wird nach Europa? Welches Land war es? Genau, irgendein skandinavisches Land auf jeden Fall.
Ach, diese. Oder,
genau. Ja.
Der Modder.
Der, ich habe jetzt seinen Namen gar nicht präsent.
Der Hot Coffee.
Den Hot Coffee-Modus dann quasi entdeckt. Im Quellcode irgendwie da nochmal Hinweise entdeckt, dass man doch nochmal so Sexszenen haben kann. Da hat man ja, also da hatte ich vom Gefühl, weil ich bin in der Gaming-Szene gar nicht so tief verankert, komme eher aus der Filmszene. Und da hat man ja nochmal gemerkt, okay, Grand Theft Auto hat irgendwie doch eine Bedeutung, es gibt doch eine große Anhängerschaft und es gibt doch Leute, die sich mit dem Spiel sehr, sehr intensiv befassen. Das wäre so die Frage, hat das euch gereicht, um den ganzen Film für die breite Masse zu irgendwie zu kommunizieren, dass irgendwie Grand Theft Auto mega beliebt ist?
Ich fand selbst da, fand ich die Darstellung wieder tendenziös, weil der Typ sitzt halt in seinem Wohnzimmer, hat dieses komische Flimmern auf dem Gesicht, hat einen total manischen Blick auf den Fernseher und seine Freundin sitzt total gelangweilt nebendran. Und das ist auch schon wieder so eine Darstellung von, okay, der Typ geht völlig in dem Spiel auf, vernachlässigst dein komplettes Leben außenrum. Das war doch auch schon wieder von der Darstellung her so sehr suggestiv mit, diese Spiele machen dich krank im Kopf.
Naja, die Kamera ist aber dreimal um ihn rumgekreist. Also den Ausdruck, den er bei der dritten Umkreisung auf dem Gesicht hatte, das war schon sehr grimassenhaft.
Ich weiß, was ihr meint. Ich fand's aber in dem Moment clever, weil damit auch gezeigt wurde, das war nämlich die gleiche Technik von der Montage her wie bei dem Amokläufer.
Ja, und deswegen fand ich, funktioniert.
Ja, und deswegen fand ich es gut, dass beide dieses, wir werden ins Spiel reingezogen, der eine zieht was Schlechtes draus und der andere hat aber was Produktives rausgezogen. Deswegen fand ich es eigentlich in Ordnung. Habt ihr Programmierer mal gesehen? Also ich meine, ich kenne es ja aus dem Büro, man guckt auch so bescheuert, wenn man im Quellcode vertieft ist. Das ist so, das ist ja nicht irgendwie tendenziös dargestellt, sondern man verliert ja auch so ein bisschen den Blick um sich herum, wenn man im Quellcode vertieft irgendwas sucht. Und deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm.
Er hat ja nicht im Quellcode was gesucht, er hat ja Leute in den Kopf geschossen, dass es ein Quellcode
ja, aber der zweite.
Hat, kam ja in der nächsten Szene, als er dann irgendwie am Notebook saß und seine Freundin dann so, also ihr stolz erzählt, er hat irgendwas gefunden.
Also ich fand die Szene halt gut, weil da nochmal gezeigt wurde, okay, wie gut das Spiel gemacht wurde, mit wie viel Liebe es gemacht wurde, dass halt jemand sich komplett da drinnen verliert. Das ist jetzt für mich also in meiner Wahrnehmung angekommen. Es war halt nur kontraproduktiv, weil genau das, was gerade schon angesprochen wurde, dann auch passiert ist. Und zwar war es wieder tendenziös, dass es halt in so einem Klischee dargestellt wurde. Vernachlässigt seine Freundin, guckt wie ein Zombie auf dem Bildschirm und ist eigentlich nur daran interessiert, irgendwelche perversen Dinge irgendwie mit dem Quellcode zu machen.
Ja.
Es war halt wieder so ein Ding, wo man sich gefragt hat, okay, was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr mir jetzt genau erzählen? Weil beides erzählt ihr mir gleichzeitig und ich muss mich jetzt entscheiden. Und das muss ich halt in so einem Millisekundentakt während des ganzen Films irgendwie machen. Es war wieder so eine Szene, wo man sich gedacht hat, okay, wo will sie hin? Aber technisch war sie gut, da gebe ich euch recht.
Was mir halt so gar nicht rausgekommen ist, finde ich, ist, dass GTA halt einfach eine messerscharfe Satire auf die amerikanische Gesellschaft ist. Und das wurde zwar immer wieder so angedeutet, aber das ist ja im Prinzip vollkommen absurd, dass halt wirklich Briten kommen und die amerikanische Gesellschaft in einem Spiel so präzise sezieren, dass es eigentlich schon fast nicht mehr witzig ist. Also natürlich wird's witzig, aber im Grunde ist es ja eigentlich nur die Realität stellenweise abgebildet, stellenweise ja nicht mal überdreht, wenn man sich die amerikanischen Diskussionen um Waffenrechte und was ich was anschaut. Und das, finde ich, ist halt so gar nicht rausgekommen, dass es eben in dem Spiel eigentlich gar nicht wirklich ausschließlich um Gewalt geht. Und in den Szenen, in diesen Montagen, wurde halt immer nur gezeigt, wie der und die Köpfe spratzeln und sowas. Und dann schaue ich mir sowas an als neutraler Zuschauer und denke mir so, ah, okay, was ist jetzt an dem Spiel so toll, wenn da einfach nur Menschen umgebracht werden müssen am laufenden Band? Und diese ganzen, das ist natürlich es ist unmöglich, würde ich geradezu sagen, das in einem Film darzustellen, diese.
Ja, aber dann darf man so einen Film halt auch nicht machen. Du musst ja auch berücksichtigen, dass die meisten Leute oder 80% der BBC-Zuschauer, die ja auch eher im Publikum 30 plus haben, mit Spielen wahrscheinlich in den letzten 5 Jahren erst in Berührung gekommen sind. Also wenn die so ein Spiel sehen mit einer Grafik von 2003, 2004, denken die ja sowieso, man war verrückt, sowas überhaupt zu spielen, weil sie es nie wirklich erlebt haben.
Ja.
Also es ist, als ob wir jetzt so einen Ray Harryhausen Kampf der Titanen Film gucken und das einem 10-Jährigen zeigen und dem sagen, guck mal, wie geil die Spezialeffekte da drin sind. Wir haben das als Kinder geil gefunden, aber jeder 10-Jährige sagt jetzt, wir haben sie nicht mehr alle. Also das ist einfach auch so ein Wahrnehmungsproblem, dass der Film versucht, aus heutiger Sicht ein antikes Game irgendwie als noch gesellschaftlich relevant darzustellen, so in keiner Weise schafft.
Ja, das stimmt. Das ist dann wahrscheinlich auch das Problem, klar, dass man halt diese heutige Grafik dann anschaut und sich denkt, wie kann denn das damals irgendwie gesellschaftlich relevant gewesen sein? Wie kann denn darüber eine Aussage getroffen
werden? Ja, weil die meisten Zuschauer waren halt nicht dabei. Wir wissen das, aber der Film predigt halt ein bisschen zu den Bekehrten, regt die dadurch auf, durch die Darstellung von Jack Thompson, wenn er die normalen Zuschauer damit abholt, okay, der Anwalt will sowas verbieten, weil man kann nur in den Kopf schießen. Die Leute sehen das Spiel und denken sich, ja, was ist denn das für ein Schwachsinn eigentlich?
Also der Film hatte immer wieder gute Momente, wie zum Beispiel, wo Jack Thompson ja selber mal GTA spielt. Und dann kommt seine Frau nach Hause und er ist vollkommen erschrocken, dass sie hinten reinkommt und sagt so, ach ja, Entschuldigung, ich wollte dich ja abholen, habe ich vollkommen vergessen. Es ist so Ansätze, wo man merkt, ah okay, auch er wird in dieses Spiel reingesaugt. Und dann ist aber der Dialog so plump. Also dann ist das irgendwie, ich glaube, ich meine, ihr redet zwar immer wieder von Social Network und so, aber da muss man halt auch sagen, gut, da hat halt auch ein Aaron Sorkin dann die Dialoge geschrieben.
Auch schon fast wie eine Satire.
Genau, ja. Und da muss man halt sagen, gut, der schreibt halt ganz andere Dialoge. Die sind dann meistens fast schon wieder zu pointiert und zugeschliffen, dass man eigentlich nach jeder Szene kurz Pause machen möchte, um so redet doch kein Mensch in echt. Jetzt muss ich mal kurz, kein Mensch ist rhetorisch so begabt, aber
Gut. Daniel, walk with me.
Genau, walk with me. Deswegen, also das ist dann wieder das andere Extrem, diese geschliffenen und total pointierten, wo alle total schlagfertig sind, diese Dialoge von Aaron Sorkin. Das geht, muss auch einen Zwischenweg geben, aber grundsätzlich, grundsätzlich bin ich vielleicht auch als Fazit der Meinung, die Story ist eigentlich zu interessant, als dass man sie da jetzt in den 90 Minuten mit hätte abhandeln können und dass man das so stehen lassen sollte. Es wäre sicherlich vielleicht besser, wenn man das in so einer HBO-Miniserie mit, sagen wir mal, 6 Folgen oder sowas, glaube ich, könnte man das deutlich besser erzählen.
Ja, ja, und dann mehr mit Rockstar-Fokus eben. Gerade als, ich finde, der Film wurde richtig spannend und dann war eigentlich auch schon Schluss an der Stelle, als das mit diesem Thierry, als der dann keinen Bock mehr, der Terry, als dieser Mitarbeiter keinen Bock mehr hat, der da immer nach San Diego muss und so. An der Stelle wurde es richtig spannend oder wo der dann auch sagt so zu dem einen, ah, gehst du heute früher nach Hause? Und der so, fick dich, es ist 11 Uhr nachts. Ja. An der Stelle wurde das richtig gut und da hätte ich gerne weitergeguckt.
Aber sowas...
Ich auch diskutieren wollen, dass er das ja absichtlich im Spiel drin gelassen hat, weil er davon ausgeht, dass die Motter das sowieso finden. Hm. Also das war auch eine spannende Szene, weil da wurde er in die Enge getrieben und man wusste auch nicht so genau, ja, es ist jetzt drin geblieben, weil er davon ausgeht, weil die Motter das Spiel ja sowieso immer schon stark unterstützt haben. Also das fand ich recht ambivalent gemacht und das war auch spannend.
Das war eine super interessante Szene, weil sie endlich mal ihn entlarvt hat als das, was er ist. Ein Entwickler, der einfach nur daran interessiert ist, ein Spiel nach seinem Gusto zu machen und irgendwie seine Community zufriedenzustellen. Alles andere ist ihm eigentlich egal.
Und trotzdem hat man es ihm aber abgenommen, als er gesagt hat, die Szene war mir nicht gut genug, deswegen haben wir es gestrichen. Also auch das hätte der Wahrheit entsprechen können. Und das war gut gemacht. Ja.
Aber da weiß man halt nicht, was man zu denken hat. Also da ist man als Zuschauer endlich mal zum Selbstreflektieren angefordert. Man wird nicht manipuliert wie fast den restlichen Film, sondern dass man so eine aufrichtige Szene, wo man merkt, okay, die Wahrheit liegt so irgendwo in der Mitte.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob die das genau gegengeschnitten haben. Wenn sie dagegen die Szene geschnitten haben hätten, wo der Thompson das Spiel am Spielen ist, völlig eingesogen ist, hätte man die beiden nochmal als ambivalente Person darstellen können. Und das Ganze, wenn der ganze Film darauf aufgebaut hätte, hätte er, glaube ich, dann tatsächlich auch weniger Fragen aufgeworfen, die jetzt so unangenehm sind.
Ja. Ich glaube halt tatsächlich, dass so eine längere Serie einfach dann auch mehr Zeit hätte, die einzelnen Handlungsstränge und die einzelnen Charaktere zu zeichnen. Also,
oder einfach ein besser Regisseur, kann ja auch
sein.
Gut, dann musst du das nächste Mal machen, Kadir.
Ich hoffe doch.
Mach doch eine deutsche Doku über den Frankfurter Entwicklungsstudio deiner Wahl.
Ja, über Crytek, das wird spannend.
Ja?
Nächsten Sonntag machen wir dann die Premiere im Podcast.
Ich wollte gerade sagen, produziere ich euch in 5 Tagen, gar kein Problem.
Oder so eine Serie wie The Office über The Dalek oder so, das fände ich auch so.
Okay. Jetzt wird's politisch.
Gut, bevor wir jetzt länger reden, als der Film dauert, sei noch der Hinweis, wenn man gewisse Plugins im Browser einschaltet, kann man sich das auch auf der BBC anschauen. Ist noch, glaube ich, jetzt 20 oder 25 Tage da abrufbar. Die haben auch so einen Depublizierung-Quatsch natürlich. Ist einfach über die Webseite erreichbar. Wie gesagt, wenn man jetzt noch Lust hat nach der Diskussion. Bitte?
Gute Info zum Ende. Am Anfang wäre es vielleicht auch ganz geil.
Das schneiden wir vorne dran.
Ja, machen wir.
Das können wir im Blogbox nehmen. Dann danke ich euch beiden für den Besuch.
Gerne.
Und für diese fachmännischen Eindrücke. Daniel, hast du noch was zu sagen?
Nee, das passt. Aber also wie gesagt, man muss auch dazu sagen, der dauert ja wirklich nur 80 Minuten. Also es ist jetzt
90.
Oder, ja, 90.
Wie ein normaler Film halt. Also sag's ja bei anderen Filmen auch nicht. Also Entschuldigung. Oder bei 6.
So ein Pixar-Film geht ja auch fast nur 90 Minuten.
Ja,
ich
schaff
das ja dann irgendwie, aber ist auch ein anderes Team.
Ja.
Man muss dem Film zugute halten, es ist ein BBC-Film, es ist ein Fernsehfilm, es ist ein Regisseur, der jetzt noch keine großen Filme vorher gemacht hat. Es ist jetzt auch kein Kameramann gewesen, der unglaublich große Quantensprünge gemacht hat. Dafür war, ich finde, man muss es einfach so sehen. Und dafür fand ich den Film halt ziemlich passabel.
Thompson-Fans greifen zu, alle.
Wer also mal Bock hat auf einen nicht so guten Film, weil er so viel Qualität in seinem sonstigen Leben hat, guckt halt mal.
Genau.
Muss ich meinte jetzt halt eher nur so dieses, wenn man mitreden möchte, dann muss man nicht ganz so viel Zeit investieren, sondern dann ist man
das
halt...
Das kann man ja jetzt. Man kann ja einfach unreflektiert unsere Meinung übernehmen. Das mag auch jemand. Das
stimmt.
Gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Filmcast.
Bis dann.
Jetzt halt moin.
Genau. Ja.
Tschüss. Ciao.
Dann. Tschüss.
Ciao.